Im ersten Lied haben wir gesungen, durch ihn kann so viel geschehen. Und wenn wir in der Apostelgeschichte stecken, in einer Predigtserie, dann ist es eigentlich ein Zeugnis von dem, was eben durch ihn, durch den lebendigen Gott geschieht. Apostelgeschichte ist im Grunde Kirchengeschichte, erster Teil Kirchengeschichte. Und wir dürfen heute weiterfahren in Kapitel 10. Wir haben letztes Mal vom Fritz gehört, noch den Anfang von Kapitel 10. Caesarea, da lebt ein römischer Offizier namens Cornelius. Und dem erscheint ein Engel. Und der Engel sagt, Gott hat deine Gebete erhört und er soll Männer nach Joppe schicken, also in die nächste Stadt, und dort den Simon Petrus suchen. Hat ihm auch genaue Anweisungen gegeben, wo er ihn findet. Und jetzt im nächsten Abschnitt, Apostelgeschichte 10 ab Vers 9, da sind wir jetzt in Joppe, wo der Petrus zurzeit ist bei Freunden dort. Und da heißt es jetzt, Apostelgeschichte 10, ab Vers 9, um die Mittagszeit des folgenden Tages. Die Boten des Cornelius waren noch unterwegs, näherten sich aber bereits der Stadt. Da stieg Petrus zum Beten aus das flache Dach des Hauses, in dem er zu Gast war. Nach einiger Zeit wurde er hungrig und bat um etwas zu essen. Während ihm nun eine Mahlzeit zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel offen stehen und etwas wie ein riesiges leinenes Tuch herabkommen, das, gehalten an seinen vier Ecken, auf die Erde heruntergelassen wurde. In dem Tuch befanden sich Tiere aller Art, Vierfüßler, Reptilien und Vögel. Nun hörte er eine Stimme, auf! Petrus, schlachte und iss. Auf gar keinen Fall, Herr, entgegnete Petrus. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Unheiliges und Unreines gegessen. Doch die Stimme wiederholte die Aufforderung. Was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unrein, sagte sie. Und noch ein drittes Mal wurde Petrus zum Essen aufgefordert. Danach verschwand das Tuch so unvermittelt wieder im Himmel, wie es gekommen war. Und während Petrus noch darüber rätselte, was diese Vision bedeuten sollte, kamen auch schon die Männer an, die Cornelius geschickt hatte. Sie hatten sich zu Simons Haus durchgefragt und standen jetzt unten vor dem Eingangstor. Ist hier ein Simon mit den Beinamen Petrus zu Gast, riefen sie. Da sagte der Geist Gottes zu Petrus, der immer noch über die Vision nachdachte. Petrus, vor dem Haus sind drei Männer, die zu dir wollen. Darum steh jetzt auf und geh nach unten. Sie werden dich bitten, mit ihnen zu kommen. Folge ihnen ohne Bedenken. Ich selbst habe sie geschickt. Da ging Petrus zu den Männern hinunter und sagte, ich bin der, den ihr sucht. Was führt euch zu mir? Wir kommen vom Hauptmann Cornelius, antworteten sie, einem frommen und gerechten Mann, der an den Gott Israels glaubt und bei der ganzen jüdischen Bevölkerung in hohem Ansehen steht. Er hat von einem heiligen Engel den Auftrag erhalten, dich in sein Haus einzuladen, um zu erfahren, was du ihm zu sagen hast. Als Petrus das hörte, bat er die Männer herein und sorgte dafür, dass sie bei Simon übernachten konnten. Und gleich am nächsten Morgen machte sich Petrus mit ihnen auf den Weg, begleitet von einigen Brüdern aus Joppe. Spannende Geschichte, in der wir sehen, wie Gott wirkt, wie sein Timing perfekt passt. Dort ein Engel, da Menschen, die gesandt werden, da eine Vision beim Petrus. Und alles passt so auf die Minute genau zusammen. Drei wildfremde Männer von Joppe, mit denen reist er nach Caesarea. Gott hat alles sich so viel einfallen lassen, damit Petrus überhaupt dazu bereit war. Diese Erscheinung, in der er ein Tuch sah, voll gefüllt mit unreinen Tieren. Wenn man so mit diesen Tieren ein bisschen auf Kriegsfuß steht, dann kriegt man schon ein bisschen Gänsehaut, wenn man das liest. Furchtbar anzusehen, jedenfalls für einen frommen Juden, wie Petrus einer ist. Aber es kam mir noch schlimmer, er musste sie nicht nur ansehen. Da war die Stimme vom Himmel, die dem hungrigen Petrus befahl, schlachte sie und iss. Also der fromme Jude hat Hunger und er sieht lauter unreines Essen, das er nicht genießen darf von den Gesetzen. Und jetzt die Stimme vom Himmel, iss. Nimm das in dich auf. Nicht nur schau es an mit den Augen, das ist ja das eine, aber nimm das in dich auf, iss. Und natürlich, Petrus protestiert, entsetzt. Nein, Herr, noch nie habe ich das getan, so etwas. Wieso soll ich das jetzt tun? Weil Petrus so hartnäckig ist, wird das gleich dreimal für ihn inszeniert. Hier dieses Tuch und diese ganze Geschichte mit den Tieren. Und dann ist Petrus gerade dabei, das Ganze zu überdenken. Da wird er gestört von Männern, die ihn suchen. Gottes Timing. Noch bevor er sich zu erkennen geben kann, spricht jetzt der Geist Gottes zu ihm. Auf also, geh hinab und sieh ohne Bedenken mit ihnen. Denn ich habe sie gesandt. Die sind nicht einfach so da, weil sie mal so eine kleine Begegnung möchten mit dem bekannten Petrus, da kleine Jause essen. Nein, die sind da, weil ich sie gesandt habe, spricht der lebendige Gott. Wieso treibt Gott hier einen solch großen, außergewöhnlichen Aufwand? Das eine ist für Gott, das ist die eine Antwort, für Gott ist kein Aufwand zu groß, wenn es darum geht, einen Menschen zu retten. Kein Aufwand zu groß, wenn es darum geht, einen Menschen zu retten. Weißt du, wenn es auch darum geht, dich zu retten? Wir haben das gefeiert, was es Gott gekostet hat vorher, seinen einzigen Sohn Jesus hat er gesandt. Und wenn es jetzt darum geht, den Einzelnen zu finden, ihn zu suchen, ihm die Botschaft zu bringen, Gott ist kein Aufwand zu groß. Er hat auch mit dir Aufwand getrieben. Ich weiß das nicht im Einzelnen. Du kannst das ein bisschen überlegen. Was hat Gott alles gebraucht, damit du zu ihm gefunden hast? Cornelius, ein frommer, rechtschaffener römischer Hauptmann, ist geradezu hungrig zu hören, was Petrus dem Herrn aufgetragen hat. Das steht dann in Vers 33 in diesem Kapitel 10 der Apostelgeschichte, wie er zu Petrus erzählt, wieso er darauf kommt. Ich schickte sofort einige Leute zu dir und du bist so freundlich gewesen zu uns gekommen. Nun sind wir alle hier in Gottes Gegenwart versammelt. Wieso? Um zu hören. Um zu hören, was du uns im Auftrag des Herrn zu sagen hast. Wow. Menschen wollen hören. Menschen wollen hören, was der Apostel, der Prediger hier, der Petrus, ihnen zu sagen hat. Also Gott ist kein Aufwand zu groß, wenn es darum geht, einen Menschen zu retten. Und das Zweite, Auch Petrus hat hier eine Lektion zu lernen. Er, geboren und erzogen als Jude, konnte sich nicht vorstellen, dass der Heilige Geist auch für Heiden da ist. Gott musste ihm diesen überdeutlichen Nachhilfeunterricht erteilen, damit er überhaupt nur bereit wurde, das Evangelium auch an Nicht-Juden weiterzugeben. Also für beide ist dieser große Aufwand Gottes wichtig, für Cornelius und für Petrus. Beide hatten etwas zu lernen an diesem Tag. Dem einen ging das Herz auf für Jesus, den Retter, sodass der Heilige Geist auf ihn kam und er dann die Taufe empfangen durfte. Und der andere, Petrus, machte die neue Erfahrung, der Heilige Geist kommt nicht nur auf Juden. Nein, auch Menschen aus anderen Völkern können ihn empfangen, wenn sie sich für Jesus öffnen. Petrus stellt am Schluss hier in Kapitel 10 die Frage, Vers 47, wer hätte jetzt noch das Recht, diesen Leuten die Taufe zu verweigern? Das scheint jetzt eine rein rhetorische Frage zu sein. Denn wenn der Heilige Geist auf Menschen fällt, auch aus den anderen Völkern, dann habe ich kein Recht, ihnen die Taufe zu verweigern. Es kam also hier in Caesarea, nach dieser Predigt des Petrus, zur Taufe. Diese Predigt ist auch aufgeschrieben hier. Ihr könnt sie auch selber nachlesen. Es geht ganz schnell hier bei Petrus, ohne langen Taufunterricht. Einfach das deutliche Zeichen, der Heilige Geist hat Besitz genommen und den Menschen, da können wir sie taufen. Der Taufunterricht kam nachher. Denn es heißt hier, also Vers 48, er ordnete an, sie im Namen von Jesus Christus zu taufen. Und danach blieb er auf ihre Bitte hin noch einige Tage bei ihnen. Da wird er sicher einige Gespräche mit ihnen geführt haben. Nun, was können wir aus dieser ganzen Geschichte lernen? Ich möchte ein paar Gedanken da weitergeben. Das Erste, es gibt kein Ansehen der Person. Vers 34 beginnt Petrus mit seiner Ansprache und wahrhaftig begann Petrus, jetzt wird mir es erst richtig klar, dass Gott keine Unterschiede zwischen den Menschen macht. Keine Unterschiede zwischen den Menschen. Es gibt kein Ansehen der Person. Und schon vorher, Vers 28, hat er gesagt, ihr wisst sicher, sagte er zu ihnen, dass es einem Juden nicht erlaubt ist, engeren Kontakt mit jemandem zu haben, der zu einem anderen Volk gehört oder ihn gar in seinem Haus zu besuchen. Das war bisher für ihn. Aber Gott hat mir unmissverständlich klar gemacht, dass man keinen Menschen als unheilig oder unrein bezeichnen darf, nur weil er kein Jude ist. Es gibt kein Ansehen der Person. Petrus meinte zunächst, bis hier zu diesem Ereignis, die Juden seien ein privilegiertes Volk, wenn es um die Beziehung zu Gott geht. Vielleicht verstehen wir das heute nur schwer, aber vom Alten Testament her ist es nachvollziehbar. Da schloss Gott einen exklusiven Bund mit einem Volk, eben mit dem Volk Israel und nicht mit anderen Völkern. Dass Israel da umdenken musste, als Jesus sich auch an die Heidenvölker wandte, das können wir etwas erahnen. Und Petrus macht da keine Ausnahme. Von sich aus hätte er keinen Heiden getauft. Sicher nicht. Da musste Gott ihm schon klar und eindeutig so führen, dass er dazu bereit wird. Und genau das hat Gott getan mit dieser Erscheinung, in der er das Unreine als rein erklärt hat. Wir erinnern uns kurz zurück, Apostelgeschichte, Kapitel 2. Da hat Petrus auch eine Predigt gehalten, Pfingstpredigt. Wer ist dort zum Glauben gekommen? Das waren ausschließlich Juden, die dort waren, aus allen möglichen Völkern. Denen wurde das Wort verkündigt, da sind viele zum Glauben gekommen. Später in Kapitel 8 wird uns berichtet, wie Menschen aus dem Mischvolk der Samariter den Heiligen Geist empfangen. Und wieder ist ein Mann dabei, Petrus. Wie schon beim Pfingstfest in Kapitel 2 und jetzt wieder hier, Kapitel 10. Als der erste bekannte Heidenchriste dann den Heiligen Geist empfängt. Nun, was erfüllt sich damit? Wir denken noch etwas weiter, Apostelgeschichte 1, Vers 8, wie heißt es dort? Wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Wo? In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Also das hat sich jetzt bis Kapitel 10 so Schritt für Schritt erfüllt. Jerusalem, Judäa, Samarien und jetzt springt das Evangelium zu den Heiden über. Erfüllt sich Schritt für Schritt, hat Auswirkungen bis zum heutigen Tag, denn später in der Apostelgeschichte werden wir viel lesen vom ersten großen Missionar, der das Evangelium weit hinausträgt, bis Europa, bis auch zu uns. Nicht gerade bis ins Weinviertel ist er gekommen, aber mindestens bis Rom. Also auch wir profitieren davon. Wir stehen in dieser Kette. So viel kann durch ihn geschehen, haben wir gesungen. Dass das Evangelium sich ausbreitet in der ganzen Welt. Und ich habe noch eine andere Stelle hier aufgeführt, wo nochmals auf die Rolle von Petrus eingegangen wird, Matthäus 16, 18 und 19. Deshalb sage ich dir, also das spricht Jesus zu Petrus, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben, was du auf Erden bindest, das wird im Himmel gebunden sein und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Also du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde gründen. In Jerusalem, in Judäa, in Samarien und bis ans Ende der Welt. Und hier wird von diesem Schlüssel gesprochen, ich werde dir die Schlüssel des Himmels geben. Petrus hat dreimal gedreht da, in Jerusalem für die Juden. In Apostelgeschichte 8 dann für dieses Volk der Samariter. Wieder ein Schlüssel drehen und das Evangelium kommt auf diese Menschen. Und jetzt Apostelgeschichte 10, dieser große Schlüssel für alle Völker dieser Welt gilt das Evangelium. Das war der Schlüsseldienst, das Schlüsseldrehen von Petrus für die Juden, für die Samariter, für die Heiden. Und damit ist das Himmelreich offen für alle Menschen. Alle Menschen haben jetzt die Möglichkeit, dem lebendigen Gott zu begegnen, in Jesus Christus und den Heiligen Geist zu empfangen. Was haben wir gesagt? Kein Ansehen der Person, kein Ansehen der Person, egal aus welchem Hintergrund du kommst, egal wie weit weg du dich fühlen magst vom lebendigen Gott oder ob du schon so wie dieser Cornelius lechzt danach, von ihm zu hören, du bist gefragt. Gott will dir begegnen. Ob arm, ob reich, ob weiß, ob schwarz, ob klein, ob groß, kein Ansehen der Person. Und wenn Jesus Christus von dir Besitz ergreift, dann ist er dein Retter. Und du kannst genauso wie der Cornelius getauft werden auf seinen Namen. Wunderbar. So viel kann durch ihn geschehen. Kein Ansehen der Person. Ein zweites: Es werden Menschen getauft, die in Jesus Frieden gefunden haben. Das lesen wir hier im Vers 36. Was ich euch bringe, sagt Petrus, ist die Botschaft, die Gott bereits den Israeliten verkünden ließ. Es ist das Evangelium vom Frieden. Evangelium vom Frieden durch den, der über alle Menschen Herr ist. Jesus Christus, Evangelium des Friedens. Heute ist auch viel von Frieden die Rede oder vom Wunsch nach Frieden. Friedensgespräche finden statt, Friedenskonferenzen ständig irgendwo und bringen kaum was vorwärts. Siehe Israel, siehe Ukraine, siehe Sudan, siehe unzählige andere Konfliktherde. Einer hat schon lange gemerkt, dass lang andauernde Konferenzen und unzählige Gespräche nicht der richtige Weg sind, um einen dauerhaften Frieden zu schaffen. Gott ist der Friedensfrage auf den Grund gegangen und hat gesehen, jeder Unfriede kommt letztlich daher, dass der Mensch im Kriegszustand lebt mit seinem Schöpfer, mit dem lebendigen Gott. Und damit dieser Unfriede zwischen Gott und Menschen aus dem Weg geschafft wird, damit Friede hergestellt wird, dafür hat er seinen Sohn Jesus auf diese Erde gesandt. Weihnachten feiern wir und da hören wir die Engel singen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Wir vergessen viele Menschen dieses Ehre sei Gott. Viele wollen einfach den Frieden ohne Gott. Mensch, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Der Mensch, der Gott sucht und ihn findet in Jesus Christus, der wird Frieden empfangen. Ich habe da noch einen Vers aus Römer 5. Angeführt, Römer 5, Vers 1, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir was? Frieden mit Gott. Mensch, es gibt nichts Größeres, als Frieden mit Gott zu haben. Hast du das gefunden? Frieden mit Gott. Frieden mit Gott, weil wenn du das hast, dann kannst du auch Frieden haben mit dir, deinem Leben, mit deiner Vergangenheit und Friede mit anderen Menschen. Friede mit Gott. Also getauft werden Menschen, die den Frieden mit Gott gefunden haben. Nicht durch ihre tollen Taten, nicht durch ihre regelmäßigen Besuche im Gottesdienst, nicht durch die Mitgliedschaft einer Kirche, sondern durch ihn, durch Jesus. Nur durch ihn. Das Geheimnis, wie dieser Frieden zu bekommen ist, wird hier noch angeführt. Vers 43 möchte ich noch lesen. Schon die Propheten haben von ihm geredet, durch ihn, so bezeugen sie alle übereinstimmend, bekommt jeder die Vergebung der Sünden. Jeder, der an ihn glaubt. Jeder, der an ihn, an Jesus Christus glaubt, bekommt Vergebung der Sünde. Das ist im Grunde das zentrale Thema der Bibel, Vergebung der Sünde. Ein einmaliges Angebot erhältlich nur bei Jesus Christus. Wer an ihn glaubt, hat Vergebung. Wer an ihn glaubt, hat damit Friede mit Gott und die Grundlage, auch mit anderen Menschen und mit sich selbst im Frieden zu leben. Dieses Angebot der Sündenvergebung ist uns vielleicht so selbstverständlich geworden oder zu selbstverständlich. Dabei ist es einzigartig. gibt es nirgends sonst. Gibt es nirgends zu kaufen, gibt es nirgends zu gewinnen, gibt es an keinem anderen Ort, bei keinem anderen Menschen, bei keiner Religion. Vergebung der Sünde gibt es dort am Kreuz, bei Jesus Christus, ohne Ansehen der Person. Und wer empfängt den Heiligen Geist? Vers 44 und 45 heißt es, während Petrus noch über diese Dinge sprach, kam der Heilige Geist auf alle herab, die seine Botschaft hörten. Die Gläubigen jüdischer Herkunft, die Petrus nach Caesarea begleitet hatten, waren außer sich vor Verwunderung, dass die Gabe Gottes, der Heilige Geist, auch über Nichtjuden ausgegossen wurde. Das ist hier das erste Mal. Apostelgeschichte 10. Und die Judengläubigen konnten ihre Augen kaum trauen und haben solche große Augen bekommen. Verwunderung pur. Wie kann das sein? Wie empfangen wir den Heiligen Geist? Mancherorts diskutiert man darüber. Manche meinen, es brauche ein zweites Erlebnis neben der Bekehrung. Aber was wir hier sehen ist, während er spricht, während er predigt, geschieht es. Nichts von einem zweiten Erlebnis. Es werden Menschen getauft, die den Heiligen Geist bereits empfangen haben, vor der Taufe. Die Predigt des Petrus genügt. Menschen öffnen sich unter dieser Verkündigung, öffnen ihr Herz für Jesus. Öffnen ihr Herz für Jesus. Und der Heilige Geist kommt, während er spricht, während er Worte des Lebens spricht, Wort Gottes weitergibt, kommt er auf die anwesenden Menschen. Keine Handauflegung ist hier, kein zweites Erlebnis, keine Taufe, um den Heiligen Geist zu empfangen. Die Wortverkündigung reichte. Ja, es gibt auch andere Berichte in der Apostelgeschichte, wo das mit dem Heiligen Geist etwas anderes vor sich ging, wie er auf die Menschen gekommen ist. Wir müssen einfach wissen, Apostelgeschichte ist eben Geschichte. Kirchengeschichte, habe ich vorher gesagt. Und wir sollten uns hüten davor, aus einem einzelnen Bericht in der Apostelgeschichte eine Lehre zu machen. Gott hat verschiedene Wege, wie er Menschen begegnet. Gott hat verschiedene Wege, wie er mit Menschen umgeht. Wichtig ist, Gott wirkt unterschiedlich an unterschiedlichen Menschen. Hauptsache, er wirkt. Hauptsache, er wirkt. Und das tut er. So viel kann durch ihn geschehen. Ihr alle seid lebendiges Zeugnis davon. Er hat gewirkt. Es ist etwas geschehen in eurem Leben. Ich weiß nicht, wo ihr steht, wie ihr unterwegs seid, aber ihr seid irgendwo auf dem Weg. Und irgendwo ist er euch begegnen und will euch abholen und ganz zu sich ziehen. Wir vertrauen darauf. Er wirkt weiter. So viel und noch mehr kann durch ihn geschehen. Auch immer noch bei uns im Weinviertel. Amen.